Wir sind zurück mit einem Spritzer Zitrone, dem Podcast von Gastronomen für Gastronomen von Gastronovi mit dem Ziel, euch Einblicke zu geben in die wundervolle Branche der Gastronomie. Mit dem Anspruch, einen kleinen Impuls, eine kleine Anregung für euer berufliches Umfeld, für euren Erfolg, vielleicht sogar für euer berufliches Leben zu geben. Immer mit spannenden Gästen und mit mir. Mein Name ist Alice und heute zu Gast habe ich den Sascha Halwig aus der Nähe von Freiburg, vom Blümchen, der Schwarzwald Tapas Bar, der gerade vor einigen Monaten seinen zweiten Standort eröffnet hat am Bodensee und uns heute mitnimmt auf die Reise, wie das so ist, wenn man expandiert, wenn man sich vergrößert und weitere oder einen weiteren Standort macht, mit allen Herausforderungen, die dazugehören, ein Einblick für euch, was da alles zu tun ist. Sascha, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Alice, schön mal wieder mit dir zu plaudern.
Ja, das freut mich auch, vor allem, weil wir in der Vergangenheit ja schon öfter über zu verschiedenen Themen gesprochen haben. Deswegen freue ich mich ganz besonders auf das Gespräch heute und möchte direkt einsteigen mit der Frage an dich. Wenn du so die letzten 6, 8, 10 Monate Revue passieren lässt, gibt es Themenbereiche, von denen du sagst, wenn ich zurückgehen könnte ein Jahr, diesen Bereich würde ich anders machen?
Ja, also die Überschrift ist natürlich erst einmal, warum habe ich das getan? Ne, das ist am Anfang, ist ja, das kennst du wahrscheinlich auch aus deiner Zeit, der Anfang ist immer schwer. Ja. Man hatte eine Immobilie, im besten Fall ein gut gehendes Restaurant, sonst käme man ja auch nicht auf die Idee, nochmal ein zweites aufzumachen. Eigentlich passt alles, die Umsätze stimmen, vielleicht ist der Ertrag auch ganz toll. Und dann kommst du auf die Idee, zu skalieren. Und dann ist natürlich nicht alles rosig am Anfang. Das glaubt man vielleicht oft, dass man sich das alles so zurecht planen kann. Aber es ist völlig unmöglich. Ja, und ich habe auch ganz viele Baustellen im wahrsten Sinne des Wortes, die mich sehr viel Energie kosten, die Sachen schwer machen. Und ich glaube, so ganz ohne geht's nicht, aber natürlich kann man sich so gut wie möglich vorbereiten und so gut wie möglich seine Hausaufgaben machen. Aber du wirst nie an einen Punkt kommen, wo du sagen kannst, ich habe eine perfekte Neueröffnung und verdiene vom ersten Tag an Geld. Das ist absolut in meinen Augen utopisch, das so hinzukriegen, ne?
Vielleicht mal für die dich noch nicht kennen oder noch nicht so viel von dir wissen, kannst du kurz zusammenfassen, Blümchen im Schwarzwald Tapas in der Nähe von Freiburg, wie lange gibt's es schon? Was macht ihr? Also was ist euer Konzept? Und wie kam dann der Schritt dazu zu sagen, okay, da gibt's eine fantastische Location direkt am Bodensee, ne? Wenn ich es richtig weiß.
Genau.
Die machen wir auch noch.
Genau. Ja. Gut, also wir haben seit 2016 haben wir uns einem Konzept verschrien, das heißt Schwarzwald Tapas. Und im Endeffekt ist es nichts anderes als eine regionale Küche in kleinen Portionen anzubieten. Mhm. Und dann ist im Prinzip das Ziel für den Gast, er kommt rein, er hat eine Riesenauswahl, muss sich nicht für ein Gericht entscheiden. Und vor allem ist das Sharing-Konzept bei uns sehr im Vordergrund. Das heißt, wir möchten eigentlich, dass die Leute kommen, verschiedene Gerichte teilen, ausprobieren und so weiter. Und das funktioniert eben so gut, dass wir in Freiburg extrem erfolgreich waren und unsere Umsätze im Endeffekt mehr oder weniger verdoppelt haben, seit wir das umgesetzt haben.
Wow.
Und dann, dadurch, dass wir sowieso von Anfang an immer sehr digital aufgestellt waren, sehr viel mit Strukturen und Systemen arbeiten, hat sich das dann aufgedrängt, das vielleicht auch mal ein bisschen über den Tellerrand rauszuschauen und das ein bisschen auf größere Beine zu stellen. Ne? Dieses Konzept würde gar nicht funktionieren ohne eine richtige Struktur und einen Aufbau eines Systems in Richtung Systemgastronomie, weil du musst überlegen, du hast jetzt meinetwegen 200 Gäste da sitzen, jeder bestellt 2, 3, 4, 5 Gerichte, zum Großteil auch warme Gerichte. Wie willst du das ohne eine richtige Struktur und ohne System überhaupt hinbekommen? Das geht nicht. Das muss man wissen. Das muss man auch auf eine bestimmte Art aufbauen. Aber wenn du das gemacht hast, also so haben wir es gemacht, wir haben das ja über Jahre optimiert und perfektioniert, haben wir natürlich dann auf einmal eine Szenario, wo wir sagen kann, das kann man natürlich dann auch einfach verdoppeln und skalieren, weil wir eben nicht irgendwo anders dann von vorne mit allem anfangen müssen, weil die Standards, die Strukturen, die Rezepturen, die Art und Weise der Zubereitung und so weiter, das ist ja alles da. Und so hat sich das dann eben für uns ergeben, ne? Dass wir gesagt haben, okay, eigentlich ist es zu schade, nur in einem Standort das zu machen. Und die Resonanz von den Gästen und auch von Gastronomen war ja auch so, dass die auch oft kamen und sagen, hey, wie wär's? Das wäre doch was woanders und so weiter. Und so kam das dann im Endeffekt dann zustande. Mein Sohn war dann letztendlich der Zünde, der das Ganze dann zum Laufen gebracht hat, weil er gesagt hat, Papa, ich möchte dir gerne das mit dir groß machen. Ne? Also da sage ich natürlich nicht nein.
Und wie lange war es ein Standort? Also wie viele Jahre gab es den Standort in Freiburg?
Also den Standort haben wir 2012 aufgemacht. Allerdings erst ganz normal als klassisches Gasthaus, weil wir sind ein bisschen außerhalb von Freiburg auf dem Land. Und haben dann 2016 umgestellt. Das heißt, seit 2016 haben wir ein Schwarzwald-Tapas-Konzept.
Okay.
Damals sind wir noch zweigleisig gefahren. Dann war das aber so erfolgreich, dass wir dann 2018, glaube ich, gesagt haben, okay, jetzt machen wir nichts anderes mehr, nur noch Tapas. Mhm. Und dann haben wir auch ein Rebrand gemacht. Das heißt, wir haben dann unseren Facelift gemacht in dem Gasthaus, haben uns umbenannt vom Gasthaus Blume zu Blümchen. Und so hat sich dann eins aufs andere ergeben. Haben wir noch den Patent angemeldet und alles Mögliche. Ne? Also.
Und der zweite Standort am Bodensee, wann war klar, dass ihr den macht?
Ja, also den haben wir angeboten bekommen ab Mai 2024. Und dann ging es, sage ich mal, bis Oktober, bis wir dann den Vertrag unterschrieben hatten, und eröffnet hatten wir dann im Dezember, also Mitte, Ende Dezember. Und dann ja, sind wir erst seit 3 Monaten eigentlich wirklich am Start.
Mhm. Ja. Wenn wir bei uns hier, und wir hier bei uns in Heidelberg, wir haben ja auch mehrere Standorte, und wenn ich so zurückblicke, dann ist mein größtes Learning auf der persönlichen Ebene, also nicht auf der Ebene Strukturen und Tools und so weiter, sondern auf der persönlichen, dass ich mir wünschte, dass ich mich gefragt hätte, wie will ich leben, bevor wir den zweiten Standort eröffnet haben. Und ganz bewusst, wie will ich leben, nicht was will ich tun, sondern was soll mein Lebensinhalt sein und wie möchte ich leben? Hast du eine ähnliche oder vielleicht sogar die gleiche Frage, von der du wünschst, dass du dir die gestellt hättest?
Vielleicht hätte ich mir die Frage auch stellen sollen. Habe ich nicht. Aber es ist ja klar, ne? Das habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Es ist ein immenser Schritt von einer funktionierenden Gastronomie bis hin zu, ich mache jetzt noch mal eine auf oder noch mal eine. Das ist natürlich mit einem absoluten Mehraufwand für dich persönlich verbunden. Ein Mehraufwand an Zeit, Energie, an Stress und vor allem halt auch finanziell. Das ist ja ganz klar. Du machst ja Rückschritte. Ja, das ist ja nicht, du kannst ja nicht umsonst einen Laden eröffnen. Der kostet Geld. Und man sagt ja normalerweise sowieso, in Gastronomie in den ersten 3 Jahren verdient kein Pfennig. Ne? Das ist ja so der Standardspruch. Den möchte ich natürlich jetzt so nicht stehen lassen. Aber es ist schon klar, dass man natürlich dann aufpassen muss, dass man nicht den einen Laden über den anderen dann platt macht. Ne? Das ist, glaube ich, so, dass, wenn du jetzt in der Szene rumfragst, das, was am meisten passiert. Ja? Dass du hast einen guten Standort und dann hast du noch einen, dann funktioniert es nicht, dann ziehst du dir Ressourcen raus aus Standort A, dann fängt der an zu wackeln und so weiter und so fort. Also das muss man schon wissen, dass das natürlich jetzt, sagen wir mal, aus der Komfortzone heraus passiert, in der man sich befindet. Bei mir war es konkret so, dass mein Standort in Freiburg so gut funktioniert hat, dass ich eigentlich gar nichts mehr zu tun hatte. Mhm. Der lief einfach alleine, ne? Und ich habe dann angefangen, mich um ein paar andere Sachen zu kümmern. Ich habe dann zum Beispiel angefangen, für Kollegen Image-Videos zu machen, weil ich einfach die Zeit hatte. Ne? Und habe da gedacht, oh, dann könnte ich damit ja auch ein bisschen so mein Nebenerwerb oder könnte mir so ein zweites Standbein aufbauen. Dann hat sich das eben alles geschiftet durch die Familie und durch vor allem meinen Sohn, der dann gesagt hat, hey Papa, lass uns das doch jetzt machen. Mhm. Und also wir haben das ja vorbereitet. Ich habe ja jetzt nicht einfach gesagt letzten Mai, ah, ich mache jetzt was Neues auf, sondern die Vorarbeit, um zu dem Punkt zu kommen, die waren ja, das waren ja Jahre. Das waren ja im Endeffekt 3 Jahre, kann ich sagen, wo ich wirklich sehr viel Zeit, Energie in den Ausbau gesteckt habe. Muss dazu aber auch sagen, dass von Anfang an das Ziel war, ein Franchise-System aufzubauen. Mhm. Weil, also jetzt so mit Filialbetrieben, natürlich, wir haben jetzt den zweiten Standort zwar als Franchise eröffnet, aber es ist im Eigenbetrieb, also innerorganisch. Das habe ich jetzt getan, um eben dieses Proof of Concept zu haben, dass wir sagen können, okay, schau, das funktioniert. Und dass wir natürlich dann auch aus Fehlern lernen können und ein bisschen optimieren und hier. Und da gibt's ganz viel, was ich optimieren kann und was ich sage, okay, das habe ich mir einfacher vorgestellt, das sollten wir so oder so machen. Und dann, dass wir dann eben beim dritten Standort, den wir dann aber mit einem Partner machen möchten, der dann auch mit in das finanzielle Risiko geht und letztendlich eigenverantwortlich arbeitet, wie das in einem Franchise halt so ist, dass wir dann eben an einem Punkt sind, wo wir sagen können, pass auf, wir können dir das alles garantieren und du wirst mit uns große Freude haben. Ne? Also, aber der Weg ist jetzt schon hart, muss ich sagen. Aber klar, das ist natürlich auch, macht auch Spaß. Ne? Ich meine, man muss es wollen, man muss natürlich schon auch Bock haben, zu expandieren und sich zu erweitern und so. Und wer es gemütlich haben will und wenig Stress, der macht sowas natürlich nicht. Ne? Und andere, die brennen halt oder haben einfach ein anderes Level an Energie. Und dann läuft das halt in die Richtung. Ich könnte jetzt auch sagen, ja, komm, ich kümmere mich jetzt um meine Hobbys. Ja, ich habe jetzt ein bisschen mehr Zeit und dann mache ich Tanzkurs oder was, ja.
Die Frage oder die Unterscheidung ist ja auch tatsächlich, möchte ich selbstständiger sein oder bin ich Unternehmer? Du hast jetzt viele sehr, sehr spannende und wichtige Dinge angesprochen. Zum Beispiel, dass dein erster Standort dich im Tagesgeschäft, also im operativen Geschäft, gar nicht mehr gebraucht hat. Sodass du die Zeit und die Kapazität hattest, dich mit anderen und dann letztlich auch mit einem zweiten Standort zu beschäftigen. Welche Strukturen hast du geschaffen dafür, dass der Standort 1 dich nicht mehr brauchte im Tagesgeschäft, im Operativen?
Ja, also im Endeffekt ist es total einfach. Wenn du nicht alles selber machen willst, dann musst du den Leuten halt erklären, wie sie es machen. Es ist einfach ein Wort, delegieren. Ne? Also ich gebe die Sachen ab, ich setze Standards und Strukturen und dann erkläre ich mein Team, das im besten Falle auch gut ausgewählt ist, ja, also auch die, sage ich mal, auch die Fähigkeiten mitbringt, Sachen umzusetzen, die gelernt werden, denen gebe ich dann die Werkzeuge an die Hand und sage so, jetzt weißt du, wie es geht, jetzt machst du es selber und dann kontrollierst du ein bisschen und im besten Falle läuft es dann irgendwann von alleine. Aber ich muss auch sagen, ich habe meinen Betrieb von A bis Z also wie ein Betriebshandbuch mäßig aufgebaut. Das heißt, du wirst bei mir sehen, wie man eine Kaffeemaschine sauber macht, wo welche Glühbirne reinkommt, was passiert, wenn ein Gast sich über ein Essen beschwert, wo eine Glasscherbe drin sein sollte, was natürlich nie vorkam bis jetzt, aber theoretisch, ja.
Ja.
Bis hin zu, was passiert, wenn es brennt. Ja. Also all diese Dinge, die sind definiert und hinterlegt und sie sind auch in einer App für jeden jederzeit zugänglich. Also wir haben nicht irgendwo einen dicken, schweren Ordner im Regal stehen, wo alles drinsteht, sondern jeder sieht seine Inhalte, jeder sieht das, was für ihn wichtig ist und kann anhand von einem Wort auch schnell mal nachlesen. Und das machen die auch. Wenn wir jetzt neue Theke haben zum Beispiel, da wird jetzt meinetwegen ein Gretchen sauer bestellt und dann, oh, das habe ich ja noch nie gemacht, dann kann der einfach um die Ecke gehen, schreibt Gretchen in die App und dann sieht er das Getränk, wie es gemacht wird und ein Foto dabei, ne? Und diese Dinge. Das ist total wichtig. Also, und wenn du das hast für alles, für alle Eventualitäten, dann merkst du auf einmal, dass du total viel Zeit hast, weil du nicht mal jede dumme Frage beantworten musst, weil du nicht ständig gucken musst, läuft das, machen die, was sie machen sollen,
ja, du bist halt einfach nicht mehr gebraucht, ja. Und wenn du jetzt noch ein Werkzeug hast, um einfach mal subtil im Hintergrund auch nachzugucken, ob denn alles so läuft, wie es soll, dann hast du natürlich, dann bist du auf der Gewinnerseite. Also ich habe zum Beispiel, weiß ich noch, die ersten Jahre, als ich mich mehr und mehr zurückgezogen habe, da habe ich zum Beispiel, ich bin abends auf dem Balkon gesessen, mit einem Glas Wein und wir haben gegrillt und ich habe nebenher den Küchenmonitor laufen gehabt, um zu gucken, ob die schnell genug schicken, ja, weil klar, du kannst anrufen und sagen, ist alles okay, dann sagen sie, ja, Chef, läuft alles, aber natürlich läuft es vielleicht nicht unbedingt alles, sie möchten halt vielleicht sich noch nicht die Blöße geben,
ja.
Und du kannst halt sehen, und es gab früher auch Momente, wo ich gesagt habe, okay, ich laufe jetzt da rein, weil ich weiß, da eskaliert es gerade, ne? Und dann, ja, was machst du denn hier? Und ich sage, ja, guck mal hier, der Tisch und da die Reservierung und so weiter. Und dann mache ich 10 Minuten und dann ist alles wieder im grünen Bereich. Ne? Das mache ich natürlich jetzt so auch nicht mehr, weil das bedeutet ja, also du würdest ja 24 Stunden nur am Betrieb hängen. Ja, also du musst dann irgendwann auch an einem Punkt sein, wo du vertrauen kannst, wo du sagst, okay, die wissen jetzt schon und die können eigenverantwortliche Entscheidungen treffen und du kannst die dann nicht ständig kontrollieren. Aber am Anfang, wenn du dir nicht sicher bist oder auch bei neuen Leuten oder so, einfach mal so ein bisschen gucken hier und da, das geht natürlich mit der Digitalisierung extrem gut, weil du wirklich ein absolutes Abbild, ohne dass du eine Kamera laufen haben musst, ein absolutes Abbild von der momentanen Situation hast. Ne? Gerade mit der Möglichkeit zu gucken, wie lange die Leute auf ihr Essen warten zum Beispiel. Das sagt ja so viel aus. Ne?
Ja.
Und das ist natürlich dann eine tolle Sache. Letztendlich, bevor du anfängst nachzudenken, einen zweiten Standort aufzumachen, musst du dir die Frage beantworten können, was wäre denn, wenn ich jetzt mal 4 Wochen nicht da wäre? Käme ich dann zurück und der Laden würde immer noch so stehen, wie er jetzt steht, oder wäre da ein Scheiterhaufen? Ne?
Ich würde tatsächlich sonst 12 Wochen aus den 4 Wochen
machen. Ja, mach zwölf draus, aber irgendeiner muss die Löhne halt machen.
Genau.
Das kannst du natürlich auch abgeben, das ist ja auch immer einfacher geworden.
Ja.
Aber letztendlich ist das so, ne? Wenn du einen zweiten Standort aufmachen musst, musst du damit rechnen, dass du dort sehr viel Energie reinstecken musst am Anfang. Die fehlt dann am ersten und wenn die nicht wirklich fehlt, weil du nicht gebraucht wirst, dann hast du ja kein Problem. Ne? Dann kannst
nutzt du
dich um den zweiten Standort kümmern.
Nutzt du eine eigene App dafür, für die Sachen, die du gerade beschrieben hast? Oder ist das was du gefunden hast und gesagt hast, das kann ich super für mich anwenden? Ja,
eine eigene App. Also ich habe keine App gebaut, das, wenn du das meinst. Das gibt ja auf dem Markt einige so Mitarbeiter-Tools, die man nutzen kann. Ich habe damals halt ein bisschen recherchiert und habe mich für eine entschieden.
Du hast gerade schon die App angesprochen für Mitarbeiterschulung und Training und Handbücher. Was ist mit dem gesamten Backoffice-Teil, also sowas wie vorbereitende Buchhaltung, Lohnbuchhaltung, Warenwirtschaft, all das, was ja sich nicht nur durch einen Standort verdoppelt, sondern quasi sogar potenziert. Also es ist ja nicht nur doppelt so viel, sondern es sind auch dadurch, dass Logistik eine Rolle spielt, wird es wesentlich größer. Wie hast du das gelöst? Und die Frage, die sich daran anschließt, was hat dir die größten Bauchschmerzen verursacht in den letzten Monaten?
Also vielleicht auch nochmal, das nochmal vorauszuschicken, ein Standort aufzumachen, einen neuen Standort, muss sehr, sehr wohl überlegt sein. Und es ist nicht einfach damit getan zu sagen, ach, guck mal, da ist eine nette Location auf, die machen wir mal jetzt eben mit. Das muss schon, also in meiner Wahrnehmung jetzt, ein verdammt, verdammt guter Standort sein, dass man diesen Schritt macht. Und warum? Weil die Situation heute wirklich nicht einfach ist. Also wir sind ja nicht in der Blütezeit der Gastronomie gerade. Die kommt vielleicht noch wieder, aber heute ist sie das nicht. Das heißt, es ist wirklich alles sehr teuer, es ist alles sehr schwierig, es ist alles sehr zäh und du brauchst du musst dir das dreimal überlegen, ob dieser Standort das dir geben kann, was du brauchst und du musst es auch mit spitzem Stift ausrechnen. was kann ich denn damit machen? Du musst ja auch überlegen, du wirst ja auch eine Finanzierung brauchen, ja, und. Also das nur nochmal vorangeschickt. Also da ist es mit dem Backoffice, ein tolles Backoffice zu haben, hilft dir dann nachher auch nicht, wenn es halt vorne nicht funktioniert, ne?
Absolut.
Die größten Bauchschmerzen für mich tatsächlich sind welche, an die du jetzt vielleicht gar nicht denken würdest. Und die haben mich wirklich, die kosten mich wirklich Kraft, Nerven und graue Haare und machen das Ganze auch in einer gewissen Hinsicht gefährlich. Weil ich habe damals mit diesem neuen Standort, der ja sehr, sehr, sehr großes Potenzial hat, weil er direkt am Wasser ist, weil ich dort bis zu 400 Sitzplätze theoretisch machen könnte, direkt am Hafen, direkt am Wasser. Also das ist, sag ich mal, bevor die Welt untergeht, also wenn die Welt untergeht, die gastronomische oder die touristische, dann zuletzt eben dort am Bodensee, ne? Dann es ist halt so, das ist halt Premium. Da konnte ich auch nicht Nein sagen. Sowas wird einem ja auch nicht ständig angeboten. Eigentlich nie. Sowas bekommst du nicht wieder. Deswegen habe ich dann da schon zugegriffen, ne? Aber okay, und dann habe ich gesagt, okay, ich finanziere, muss ich ja, und ich habe auch eine Finanzierung bekommen, weil ich halt einen guten Businessplan geschrieben habe, weil wir ein funktionierendes System haben, weil ich bin und weil der Standard so genial ist. Deswegen habe ich tatsächlich, ich kann es ja sagen, habe ich in Invest von 800.000 Euro aufgenommen, ohne Sicherheiten und ohne Eigenkapital und habe das bekommen, ja, was normalerweise gar nicht geht, aber wo ich nicht aufgepasst habe und ich habe sehr üppig finanziert. Ich musste ja auch eine Ablöse zahlen und also auch, ich musste im Prinzip auch Schrott mitfinanzieren, den ich nicht gebrauchen konnte. Okay. Aber so alles im allem ist es, sind die, sagen wir mal, die Konditionen sehr gut. Aber wo es mich wirklich, also wo ich richtig Mist gebaut habe jetzt, ist an einer Ecke, die man nicht erwartet, die aber im Nachhinein klar ist und wo jeder auch schon weiß, dass das selbst den größten Profis passiert. Da brauchen wir nur an den Flughafen Berlin oder an Stuttgart 21 denken. Das heißt, dass meine Baukosten wesentlich höher waren, meine Renovierungskosten als geplant, und zwar wesentlich. Ich habe insgesamt rund 150.000 Euro mehr ausgegeben für Sachen, die ich vorher nicht gesehen habe, die auch keiner gesehen hat, die dann aber halt da waren, ne? Wir haben dann irgendwo was aufgemacht und dann, oh mein Gott, das sind ja hier und das da und da musste man an der Decke und dann Brandschutz und alles Mögliche. Und ja, und das ist im Prinzip jetzt mein Puffer. Das heißt, diese 150.000 Euro, ich habe ja in der Off-Season aufgemacht, was ich übrigens auch jedem ans Herz legen möchte, der in einem touristischen Ort oder in saisonstarken Orten arbeitet, mach nicht in der Hauptsaison auf. Das geht nicht. Ja, haben wir auch nicht. Aber natürlich hast du dann auch entsprechend weniger Einnahmen. Also das ist jetzt so meine größte Baustelle. Alles andere lässt sich handeln. Aber das lähmt dich natürlich schon, wenn dir 150.000 Euro fehlen und du auch Entscheidungen dann nicht mehr so treffen kannst, wie du das möchtest. Ja, dann und wo man sich auch im Klaren darüber sein muss, ist, du kannst noch so gutes Recruiting machen. Und ich habe das gemacht. Also wir haben insgesamt, seit ich gesucht habe, mehrere hundert Bewerbungen für den Standort schon gehabt. Wir haben aber auch, auch Bewerbertage gemacht. Wir haben auf einen Rutsch fast 30 Leute eingestellt, ja. Aber das weiß auch jeder, der Eröffnungen regelmäßig macht. Das ist nicht das Team, mit dem du nachher in die Saison gehst, ne? Das ist halt leider, ja, ist schwierig. Da muss man auch wissen, man muss immer am Ball bleiben mit den Mitarbeitern, ne? Weil das ist ja letztendlich für beide Seiten eine gewisse Katze im Sack, ne? Du kannst ja nicht probearbeiten und du kannst den Mitarbeiter nicht anschauen, der kann dich nicht anschauen und dann, ja, ist es dann manchmal halt, da merkt man, oh, das funktioniert dann doch nicht so wie geplant. Das heißt, wir haben jetzt auch wirklich einige nicht mehr da, die vor 3 Monaten noch da waren, ja. Also das muss man auch wissen. Und zum Thema Backoffice ist ja letztendlich, finde ich, jetzt nicht so das große Thema, weil wenn du einen Standort digitalisiert hast, dann ist der zweite eigentlich auch digitalisiert. Und wir haben heute Dativ, wir haben Zeiterfassungssysteme, die alles ausrechnen. Und was ist da noch? Also wenn man jetzt noch mit den Kontierungen in Gastronovi das richtig aufbaut, dann hat der Steuerberater wenig Arbeit. Also ich finde, das ist jetzt das kleinste Thema. Ich höre das zwar auch immer wieder. Eines der größten Schreie so in der Szene ist ja Bürokratie. Immer wieder, auch der DEHOGA, der spielt da auch mal wieder drauf an. Aber ich sehe das tatsächlich nicht so. Man muss halt ein bisschen investieren in die Digitalisierung und dann.
Ja, und vor allem auch einen Partner finden, der das dann mitmacht. Also du hast Steuerberater angesprochen, aber auch Lohnbuchhaltung. Ich sehe das ähnlich. Das Thema Bürokratie richtig angegangen ist gar nicht so hoch. Es gibt so ein paar Dinge, die nerven. Also ich weiß, in 2024 mussten wir an 3 verschiedenen Stellen für irgendein statistisches Amt was ausfüllen. Jeden Monat. Also solche Sachen, die dann nerven. Aber im normalen Tagesgeschäft sehe ich das Bürokratie-Thema nach Eröffnung. Vor Eröffnung ist nochmal ein bisschen was anderes mit, wenn du Nutzungsänderung oder Baurecht oder irgendwas brauchst. Aber wenn es dann einmal auf ist, dann sehe ich das auch nicht. Würdest du es nochmal machen? Würdest du den zweiten Standort, wenn du mit dem, was du jetzt weißt, würdest du es nochmal tun?
Ja, natürlich, klar. Also ich würde es aber anders machen. Also es sind zwei Sachen dabei, die wichtig sind. Und ich glaube, die wahrscheinlich auch viele, die jetzt, sagen wir mal, nur einen Standort machen und dann den zweiten vielleicht auch falsch machen. Und die Profis vielleicht eher nicht. Es gibt ja auch Systeme, die dann einladen, nach dem anderen aufmachen. Die wissen das wahrscheinlich. Ich habe das jetzt auch lernen müssen. Und das eine wichtige Thema ist, nimm dir Zeit. Versuch nicht irgendwie auf Biegen und Brechen irgendeinen Eröffnungstermin auf die Beine zu bekommen, nur um dann vielleicht ein bisschen Pacht oder Miete abfedern zu können, sondern lieber, also das habe ich jetzt, ich würde es so machen, ich rechne mir aus, wann könnte ich denn realistisch eröffnen und dann setze ich einfach nochmal 2 Monate drauf und dann ist das dann das Datum, zu dem dann eröffnet ist. Dann hast du einfach diesen ganzen Druck nicht und der ist auch teuer. Also jetzt die laufenden Kosten von Verträgen, von Mietverträgen können das nicht auffangen. Ja, also wir haben sehr viel Geld verblasen für Handwerker, weil wir die Bauleitung nicht im Griff hatten. Wir haben unnötige Handwerkerrechnungen bezahlt, weil wir unter Zeitdruck geraten sind, weil gesagt, oh, ich muss bis dann und dann. Und der Zeitdruck, ich wollte den mir eigentlich gar nicht machen. Warum ich den bekommen habe, ist, weil ich so erfolgreich war in der Mitarbeiterfindung. Und dann habe ich die Leute, zack, jetzt haben wir sie alle. Und dann wollte ich die natürlich auch beschäftigen. Dann dachte ich, ja, okay, wenn ich das Team habe, dann kann ich alles andere ja dann können wir ja gleich loslegen. Und dann wollte ich halt die auch in Lohn und Brot setzen, so schnell wie möglich, dass ich sie nicht dann verliere. Und das würde ich jetzt heute so nicht mehr machen. Ich würde sagen, pass auf, wenn du zu uns kommen willst, dann wirst du auch diese 4 oder 6 Wochen länger warten können, ja. Und wenn nicht, dann nicht, ne? Dann war es halt nicht. Also das ist das eine, die Zeit, sich Zeit zu lassen, dass man richtige Entscheidungen treffen kann, gerade jetzt auch im Handwerker und so weiter. Wir haben, wie gesagt, wir haben Elektrikerrechnung, habe ich von 75.000 Euro gehabt, ja. Ich habe nicht mal ein Angebot gehabt. Nachher war das einfach, das war es halt dann, ne? Und ein Bauleiter eben, das würde ich auf alle Fälle, würde ich investieren in einen Bauleiter, der einen regionalen Bauleiter vor Ort, der das Ding handelt und der Ansprechpartner ist. Weil ich habe in den Wochen, es war so ein Nervenkrieg, ich habe jeden Tag, also ich war ja die meiste Zeit sowieso vor Ort, aber ich habe dann jeden Tag Fragen bekommen, die ich einfach so auf die Schnelle auch nicht beantworten konnte, weil ich so nicht der Profi dafür bin, ne? Und da brauchst du halt einen Profi. Und wenn die paar tausend Euro, die kannst du auch noch investieren, die hätten sich auch bezahlt gemacht. Also das wäre jetzt zu dem Thema, was ich bei einer Neueröffnung anders machen würde. Aber das sind jetzt Fehler, die jetzt nicht dazu führen zu sagen, ich würde es nie wieder machen, weil es wirft mich natürlich ein bisschen zurück, jetzt von der Zeit und auch finanziell, aber letztendlich ist es ja irgendwie auch gut, weil jetzt weiß ich halt, was ich beim nächsten Mal besser beachten muss, beziehungsweise was ich meinen zukünftigen Partnern ans Herz geben kann oder eben mitgeben kann, wo wir zusammen dann aufpassen, dass es danach wirklich eine coole Eröffnung wird und dann auch wirklich von A bis Z Spaß macht. Ja, Stress gibt's genug, aber man muss sich nicht noch extra Stress machen.
Ich finde sehr spannend, was du gerade gesagt hast, Sascha, weil es gibt Dinge, die lernt man tatsächlich in der Praxis, egal wie sehr man sich vorbereitet hat, egal wie sehr man vorher mit einem spitzen Bleistift gerechnet hat und alles durchgegangen ist, in der Praxis zeigt sich dann tatsächlich, wie es ist. Und was ich sehr spannend finde, ist, dass du sagst, okay, ich bin jetzt diesen Weg gegangen, der war vielleicht etwas steinig und an Teilen auch schmerzhaft, also finanziell schmerzhaft und nervlich. Anspruchsvoll. Aber mit dem Wissen von jetzt bist du noch viel mehr in der Lage, zukünftigen Franchise-Nehmern Infos zu geben, Input zu geben, ja. Insight zu geben, was sie machen beziehungsweise nicht machen sollen und denen noch viel näher zur Hand oder zur Seite zu stehen. Das finde ich sehr, sehr, genau. sehr spannend. Bei uns war es ähnlich. Also wir haben tatsächlich immer, wenn ein Standort profitabel war, haben wir den nächsten eröffnet. Und quasi den neuen eröffnet mit der Profitabilität des vorherigen, was dazu geführt hat, dass Liquidität immer angespannt war in der Zeit. Das würde ich heute anders machen und es würde auch anders gehen, weil du hast vorhin gesagt, du hast 800.000 finanziert ohne Sicherheiten. Das funktioniert schwierig, wenn man gerade anfängt. Also jetzt für die,
ja, das kannst du dann zuhören, ja, das geht
das
dann nicht.
Da funktioniert es natürlich nicht. Aber wenn man dann mal dabei ist, dann funktioniert es schon. Für die, die beginnen, da braucht es dann andere Wege für die Finanzierung.
Für mich ist das Tolle halt, jetzt nur kurz noch, das ist das, worauf ich hoffe. Wenn ich jetzt hier meinen Job richtig gut mache mit dem zweiten Standort und wir haben das ja über die Bürgschaftsbank finanziert, die kennen uns ja jetzt schon, die kennen ja unseren Businessplan und unsere Zahlen. Jetzt würde ich doch davon ausgehen, dass wenn jetzt ich dann mit einem Partner ankomme und sage, hier, pass mal auf, ich habe hier jemanden, ihr wisst ja, wie geil wir sind, der möchte das machen, dann kriegt der das Geld auch. Ja? Also das ist jetzt so meine Hoffnung da dran. Ne? Und das ist ja alles auch mit wahnsinnigem Zeitaufwand verbunden. Und das letztendlich ist ja das, glaube ich, das Haupthindernis bei dieser Geschichte ja sowieso letztendlich die Finanzierung und nichts anderes, ne? Weil die meisten wollen was machen und kriegen kein Geld, ne?
Die Finanzierung gepaart mit den Fähigkeiten, wenn jemand Neues kommt, also häufig die glauben, sie wissen schon alles und können auch schon alles und dann ist so das Fremdbild und Selbstbild weicht da etwas voneinander ab. Ich glaube das. Und tatsächlich das wirkliche Unternehmergehen zu haben. Also sagen, ich möchte auf eigenen Beinen selbstverantwortlich arbeiten und es gibt für alle Themen eine Lösung. Ich glaube, das sind so die Kernvoraussetzungen. Bei der Finanzierung, bei dem Finanzierungsthema haben wir uns jetzt schlau gemacht, wie wir es machen können für den Fall, dass wir haben mit der Bürgschaftsbank, also mit der L-Bank Sachen gemacht, aber auch mit MBG, die machen so Mezzanin-Darlehen. Damit haben wir auch was gemacht. Was aber auch eine Option ist, dass wir für einen neuen Partner finanzieren und die Person dann einfach an uns das Darlehen zurückführt. Auch das ist noch eine Option, die man
ja, so weit bin ich halt noch nicht. Aber ja, natürlich, wenn ich mal an dem Punkt bin, also mein Traumpunkt ist der. Also was ich jetzt schon wahrnehme, ist, ich kriege sehr viel Angebote von Immobilien. Ja, ich habe damals auch zum Beispiel in Heidelberg, da hast du mir ja irgendwas mal, hast gesagt, oh, guck dir das mal an. Und der Standort habe ich mir auch angeschaut, der war ja auch echt, da habe ich gedacht, wow, das wäre ja für Heidelberg, weil das ja eher mal überdurchschnittlich gut als nicht. Ne? Also gute Lage, Größe war. Nun, konnte ich aber halt nicht einfach sagen, hier, pass auf, hier ist die erste Miete und ich mache das. Ne? Und dann pachte ich das erste Mal, renoviere das. Und such mir dann einen Partner, weil das Geld, das habe ich halt jetzt einfach noch nicht. Ne? Das
kommt
sicherlich irgendwann.
Nicht, dass es missverständlich ist, wir auch nicht. Also wir müssten das auch finanzieren, aber wir würden dann quasi auf uns finanzieren.
Ach so, du willst eine Finanzierung finanzieren, damit du sie finanzieren kannst. Also so, genau, weil du das Geld bekommen würdest. Genau. Ja. Aber das ist natürlich dann, wenn du da an so einem Punkt bist, dass du das machen kannst, ist natürlich sensationell. Dann hast du natürlich viel bessere Karten in der Hand und kannst schnell reagieren und so. Das ist natürlich toll. Also das würde ich mir auch wünschen, dass ich dann in den nächsten Jahren auch an diesem Punkt sein kann. Ne? Mhm.
Ja. Sascha, ich glaube, also wir könnten, ich glaube, es sind noch unzählige Themen, die es in dem Zusammenhang gibt. Ich habe zum Abschluss zwei beziehungsweise drei Fragen an dich.
Noch mehr Fragen.
Ja, aber die machen wir so als Quick-Fragen, so schnelle, okay, schnelle Antwortrunde-Frage. Wenn du auf die letzten 8 Monate oder 10 Monate schaust, du hast gesagt, im Mai, glaube ich, wurde es angeboten letztes Jahr, also ja, fast schon 12 Monate. Was ist deine größte Erkenntnis aus dem vergangenen Jahr? Und was kannst du daraus jemandem mitgeben, der in einer vielleicht ähnlichen Situation ist? Also eine große Erkenntnis.
Ja, also das habe ich vorhin eigentlich schon ganz eingängig erklärt und das ist auch wirklich meine große Erkenntnis. Nimm dir Zeit und don't rush things, ja. Nimm dir die Zeit, die du brauchst, bis du richtig aufgestellt bist. Mhm. Versuch nicht irgendeinen Termin einzuhalten, bei dem dann auch wirklich gar nichts schiefgehen darf und wo dann jeder Partner und Lieferant wirklich auch absolut hundertprozentig liefern muss zu dem Tag, wo er sagt, weil das ist leider, funktioniert so nicht, die Welt. Also das gibt es so oft, ja, wir machen es bis dann und dann und dann ist es halt nicht so. Also das ist so die größte Erfahrung, weil letztendlich verlierst du da mehr Geld, als dass du Geld sparst. Ne? Mhm. Also das ist jetzt konkret für die neue Öffnung von dem Standort. Dann eine andere Erkenntnis, aber die hatte ich eigentlich schon, ist, dein Eröffnungsteam ist nicht das Team, mit dem du nachher dann ins Jahr gehst. Ja,
ja.
Das muss man wissen. Man darf auch nicht sagen, okay, check drunter, ich habe mal alle meine Leute, sondern du musst immer weiter gucken, am Ball bleiben und dich, ja, Plan B haben. Auf alle Fälle das. Und ja, die zwei Sachen sind jetzt, sage ich mal, sehr wichtig. Und dann brauchst du natürlich, klar, also was mir jetzt besonders hilft, das kann nicht jeder haben, aber ich hab's halt einfach, weil ich Glück habe, ist eine Familie im Hintergrund. Ne? Also das ist auch vielleicht erst einmal noch ein Thema, wo man sagt, du bist ja da nicht alleine oft. Du musst ja auch überlegen, was bedeutet denn das für meine Familie? Sind die denn auch bereit, in Kauf zu nehmen, dass ich jetzt vielleicht in der nächsten Zeit mehr angespannt bin, weniger Zeit habe, dass es finanziell ein bisschen wieder bergab geht? Da musst du die Familie mitnehmen. Also vor allem jetzt zum Beispiel auch meine Frau muss schon irgendwie mir das Signal geben, ja, okay, ich glaube, das passt, mach das mal. Mhm. Und das zweite Teil bei der Familie ist bei mir eben, ich habe 3 Kinder, die sind alle 3 erwachsen und 2 davon machen aktiv mit. Das heißt, wenn ich jetzt, also mein Sohn, der ist im Moment am Standort Friedrichshafen 24/7, der kennt auch keine 4-Tage-Woche oder kein Ein- und Ausstempeln. Klar macht er auch, aber es ist nicht so, dass er ist dann gedanklich immer noch beim Laden und ansprechbar. Das heißt, wenn ich nicht da bin und er da ist, weiß ich, dass es läuft, ja. Und wenn du diese Person hast, dann ist gut. Wenn nicht, dann musst du dir eine suchen, wenn sie nicht aus der Familie ist. Brauchst du auf alle Fälle einen Mann, eine Frau, auf die du dich verlassen kannst. Den kannst du auch fürstlich bezahlen, weil das macht sich dann bezahlt wieder, ne? Weil du kannst nicht die ganze Zeit immer da sein. Und du musst dann Vertrauen, so schnell wie möglich eine Vertrauensbasis auch herstellen können zu dem Team. Bei mir ist es ja so, die Standorte sind ja fast, also die sind 2,5 Stunden Fahrt auseinander. Geht nicht, dass ich da mal ins Auto steige und mal 5 Minuten später da bin. Ne? Das muss man halt auch wissen.
Ne? Okay. Danke dir dafür. Vielleicht als Ergänzung von mir dazu, was wir gemacht haben, ähnlich wie du, so zum Thema Zeit. Wir haben mit den verschiedenen Gewerken gefragt, okay, wie lange braucht ihr? Das haben wir schriftlich festgehalten. Unabhängig davon dauert es ja trotzdem länger, aber trotzdem haben wir es schriftlich festgehalten, haben dann für uns plus 6 Wochen gerechnet. In der Kommunikation nach außen war es immer
perfekt,
das Datum, was wir mit den Gewerken besprochen haben, aber für uns in der Planung war es immer plus 6 Wochen. Das hat jetzt im letzten Standort tatsächlich sehr gut funktioniert, sogar noch mit ein bisschen Zeit, wobei selbst da. Also am Eröffnungstag wurden dann dennoch noch Werkzeuge verräumt und sauber gemacht.
Immer so. Aber genau so, wie du es jetzt beschrieben hast, würde ich es jetzt auch machen. Diese 6 Wochen, das ist, glaube ich, eine sehr coole Zeit. Ja.
Cool, Sascha, vielen, vielen Dank. Abschließende Frage ist die letzte, versprochen. Was ist deine Lieblingsgastronomie? Egal wo, such dir was aus. Wo gehst du am liebsten hin, um mit Frau, mit Familie, mit Freunden, mit wem auch immer einen fantastischen Abend, Mittag oder Nachmittag zu haben?
Ja, also tatsächlich, wenn es jetzt ums Essen geht, ich ärgere mich sehr über schlechte Gastronomie oder uninspirierte Gastronomie. Mhm. Das ärgert mich einfach und deswegen ist es für mich auch schwer, essen zu gehen, weil ich Angst habe, dass ich enttäuscht werde in einer neuen Gastronomie. Aber wenn wir essen gehen und wenn ich mir jetzt die Küche ausdenken dürfte, wo ich sage, okay, was möchte ich haben? Und das ist jetzt Gott sei Dank bei mir und meiner Frau genauso, dann gehen wir eigentlich immer asiatisch essen. Ja, also die Küche der Länder, die mit anderen Gewürzen hantieren, als wir es tun. Ich mag überhaupt kein Schnitzel. Ich hasse Pommes, ja, ich esse sie schon auch, aber ich würde liebend gerne eben Sushi essen, ja, oder eine tolle Thai-Küche. Also das ist so das, wo ich mich immer wieder finde, und Curry auch, also mega.
Sascha, vielen lieben Dank. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal geteilt habe, wo ich gerne hingehe. Ich mache das einfach mal und mal gucken, vielleicht ist ja was für jemanden dabei. Wir waren in Hamburg, Suna und ich, vor ein paar Wochen auf der Internorga. Da waren wir in der XO Seafood Bar. Das war fantastisch. Mhm. Das war wirklich, wirklich stark. Also sowohl was sie auf den Teller gebracht haben, als auch die Atmosphäre vor Ort. Das war sehr, sehr schön. Der komplette Gegensatz, kulinarische Gegensatz, war am Abend danach die Schlachterbörse.
Das klingt lecker.
Da standen wir da. Es wurde uns empfohlen. Also wir waren mit Freunden, die in Hamburg leben, waren wir da und wir standen davor und ich habe gedacht, das kann nicht richtig sein. Und dann sind wir rein und dann sind da drei Tische und eine Bar. Und der Freund hatte reserviert und so, ja, kommt mit. Und dann geht die Frau hinter die Theke. Und wir bleiben stehen, weil wir dachten, sie holt was und sagt, nee, kommt. Und dann gehst du hinter der Theke die Treppe runter. Und dann sind da nochmal zwei oder drei Räume. Super Atmosphäre, wirklich schön. Und dann vielleicht abschließend mein Hamburg-Favorite von vor ein paar Jahren, da waren wir jetzt diesmal nicht, ist das Salt and Silver. Das ist auch fantastisch. Mhm. Super Küche. Vielleicht, wenn du in Hamburg bist, probier es mal aus. Und alle anderen, wenn ihr Bock habt, schaut es euch an. Sascha, vielen lieben Dank dir für deine Zeit heute. Ich wünsche dir, dass die kommenden Monate mehr so laufen wie geplant und weniger sind Troubleshooting und Brände löschen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg mit deinem neuen Standort und vor allem dann mit der Umsetzung des Franchise-Konzepts. Also diejenigen, die sich vorstellen können, Schwarzwald-Tapas zu machen, gemeinsam mit dem Sascha, nimmt Kontakt auf. Vielleicht kommt ihr dann auch nach Heidelberg, freue ich mich.
Ich würde sehr gerne nach Heidelberg kommen. Das ist eine perfekte Stadt für uns. Ja.
In diesem Sinne. Ja, gut zu wissen. Vielleicht sollten wir nochmal sprechen.
Ja, vielleicht. Wir sprechen ja eh.
Ne? In diesem Sinne, vielen Dank und bis bald. Ciao.
Ciao, bis bald.
Du willst deine Gastronomie digitalisieren? Dann schaue für mehr Infos unter gastronovi.com.